aus dem Nichts gucke ich über die Schulter und hatte das Gefühl, irgendwas hat sich hier verändert. Da ist so ein Schalter umgegangen. Es war sehr Sonnenuntergang. Das ist sowieso eine Zeit, in der Haie aktiv sind, auf der Nahrungssuche sind, jagend sind. Und plötzlich zischte auf mich zu ein 2,5 Meter großer Makohai. Ein ausgewachsenes Weibchen. Ich bin mit weißen Haien getaucht, die kleiner waren als dieser Makohai. Und dieses Tier zeichnete sich besonders dadurch aus, dass es von Narben übersät war. Also die gesamte Flanke vom Gesicht war absolut zerfleddert. Und eins der Augen war, glaube ich, ein bisschen milchig. Deswegen, glaube ich, war der Makohai auf einem Auge nicht mehr ganz sehfähig, ein bisschen blind.
Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. In dieser Folge spreche ich wieder mit einem Dauergast, und zwar mit Lukas Müller. Er war schon in der ersten Folge dabei, wo er über seine Tauchgänge mit Haien, unter anderem mit weißen Haien gesprochen hat, hat sein Forschungsprojekt in Mosambik, wo er Bullenhaie in der blauen Savanne untersucht hat, vorgestellt und hat uns mitgenommen auf Tauchgänge in den Azoren, auf den Bahamas, selbst in Indonesien mit Komodowaran. Eine ganz schön wilde Reise rund um den Globus. Tja. Dass er dafür so viel unterwegs sein musste, hat ihn selbst genervt. Und deswegen hat er gesagt, kann man nicht etwas zum Schutz der Tiere tun, direkt vor unserer eigenen Haustüre, nämlich in Europa. Ein Ort, an dem Haie nach wie vor ziemlich häufig gefangen werden. Also hat er sich in Europa auf die Suche gemacht und ist auch Spuren wie einzelnen Instagram-Bildern gefolgt. Das war gar nicht einfach, aber am Ende ist er fündig geworden. Er hat nicht nur Blauhaie und charismatische Makohaie entdeckt, sondern vielleicht sogar deren Kinderstube. Und das Ganze in der Biskaya, also im Atlantik vor Europas Küsten. In dieser Folge nimmt er uns mit auf die Suche nach den Haien, auf die ersten Begegnungen im Ozean und vor allem zu diesem Forschungsprojekt, was nun nicht nur für ihn, sondern auch für viele andere Menschen in Europa zugänglich ist. Denn er möchte diese Forschung nicht alleine betreiben, sondern als Citizen Science, also als Bürgerwissenschaften, wo auch andere Menschen, selbst wenn sie keinen meeresbiologischen Background haben, mitkommen, mitmachen und selbst zu Haiforschern werden können. Und das Ganze finde ich so spannend, dass ich mich selber direkt entschieden habe, da möchte ich dabei sein. Am besten nicht alleine, sondern mit euch. Dementsprechend wird es Ende August 2024 tatsächlich eine Hai-Expedition für die Helden der Meere-Community geben. Was genau da auf uns wartet, erfahrt ihr im Laufe dieser Folge. So, bevor wir jetzt loslegen, noch ein kleiner Hinweis. Vielleicht hört ihr es mir an. Ich bin gerade total verschnupft. Mich hat's richtig erwischt. Trotzdem haben wir diese Folge aufgenommen. Und ihr müsst es mir verzeihen, ich bin ein bisschen wortkarg. Aber Lukas hat das Ganze ausgeglichen, indem er mit doppeltem Enthusiasmus über seine Haiforschung erzählt hat. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dieser Episode mit Haiforscher Lukas Müller.
Advertorial. Wenn ich mir einen Film anschaue, dann ist das fast immer eine Naturdoku. Denn nichts fasziniert mich so sehr wie die Wunder, die unser Planet zu bieten hat. Besonders, wenn sich diese unter der Wasseroberfläche abspielen. Und allen, die solche Dokumentationen genauso lieben wie ich, möchte ich eine Empfehlung aussprechen. Und zwar haben sich Disney und National Geographic zusammengetan und stellen im April, passend zum Earth Month, Initiativen zum Schutz, zur Wiederherstellung und zur Wertschätzung von unserem Zuhause in den Mittelpunkt. Besonders den Earth Day, nämlich Montag, den 22. April 2024, solltet ihr euch notieren. An diesem Tag starten einige Highlights, darunter auch die Dokumentation Die geheimnisvolle Welt der Oktopusse, die vom Oscar-Preisträger und Meeresenthusiasten James Cameron produziert wurde. Ich durfte die dreiteilige Doku schon vorab anschauen und bin begeistert von diesen Tieren. Sie haben 3 Herzen, blaues Blut und können sich durch ein Loch von der Größe ihrer Augäpfel zwängen. Sie sind intelligent, sozial und neugierig, aber zugleich auch furchterregend. Sie sind Meister der Tarnung und Verwandlung und sie besitzen erstaunliche Fähigkeiten, die die menschliche Vorstellungskraft übertreffen. Neugierig geworden? Selbst abtauchen in die geheimnisvolle Welt der Oktopusse könnt ihr am 22. und 23. April jeweils ab 20.15 Uhr auf National Geographic Wild im TV oder ab dem 22. April auf Disney Plus im Stream.
Hallo Lukas.
Hallo Christian, schön hier zu sein.
Ja, ich freue mich, dich zum, ich weiß gar nicht, wievielten Mal, vierten, fünften Mal hier im Podcast willkommen zu heißen. Und nachdem wir jetzt beim Ocean Talk häufiger als Moderatoren nebeneinander saßen, ist es schön, dich jetzt mal wieder in ein Gespräch zu verwickeln und du weißt gar nicht, was auf dich zukommt.
Ja, ich freue mich immer, hier zu sein bei dir und über Haie zu sprechen, über Expeditionen. Wir haben ja Gott sei Dank viel Material und schön back zu sein im klassischen Helden der Meere Format.
Ja, herzlich willkommen. Und wir starten direkt, so wie du es kennst, mit dem Meeresrauschen.
Meeresrauschen.
Diese Folge steht ganz im Zeichen der Haie Europas und das haben wir daran aufgehangen, dass du da auch im Laufe der letzten Monate immer wieder auf mich zugekommen bist und erzählt hast, was da so alles ansteht, was ihr da auch diese Saison schon erlebt habt und dass dieses Jahr 2024 ein großes Jahr der Hai-Expedition in Europa für dich wird. Und da möchte ich schon mal so ein bisschen vorwegschauen. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir sind jetzt mitten im Sommer, wir sind in der Expeditionszeit und du steckst mitten in der Haiforschung. Wo befinden wir uns da und wie läuft der perfekte Expeditionstag ab?
Die Gewässer der Biskaya zeichnen sich dadurch aus, dass das Wasser nicht nur klar blau ist in der Tiefe, sondern mit dem Sonnenuntergang in seichten Wellen so ein türkis, aquamarin, grünliches Schimmern erhält, was sich dann mit den Orangetönen vermischt. Und in der Regel schwimmen dann ein bis zwei Juvenile, also Jungtiere der Blauhaie um uns herum. Und wie der perfekte Tag aussieht, ist, dass wir einen erfolgreichen Tag der Forschung hatten, dass wir die Haie studieren konnten, dass wir Zeit mit ihnen im Wasser verbringen konnten. Aber noch viel mehr, dass wir im Sonnenuntergang, wenn wir zurückfahren, ich die Dankbarkeit und die Tränen und die Freude und die Lebenserfahrung von den Gästen, von den Bürgerwissenschaftlern, die wir mit auf Expedition einladen, sehe und nochmal für mich wieder erleben kann, wie das ist, das erste Mal mit Haien im Wasser gewesen zu sein und auch zu wissen, dass man einen guten Beitrag geleistet hat. Da freue ich mich am meisten drauf.
Und du hast jetzt gerade schon gesagt, die Biskaya, das ist ja das Meer zwischen Frankreich und Nordspanien. Ich glaube, ihr seid da im Baskenland stationiert, richtig?
Genau, also ich ordne das mal so ein bisschen geografisch ein. Europa zeichnet sich ja dadurch aus, dass wir unglaublich viele verschiedene Kulturen haben, dass wir verschiedene Länder haben und selbst wenn man den ganzen europäischen Kontinent bereist hat, gibt es immer wieder neue Ecken, die einen überraschen, die einen begeistern. Und ich hätte nie gedacht, als ich vor 15 Jahren das erste Mal den Kontinent für die Haie verlassen habe, dass mich mein eigener Kontinent, meine ja sozusagen übergeordnete Heimat, nochmal so begeistert in Sachen Ozean. Und die Biskaya ist die Bucht an der Westseite Frankreichs hin zum Nordatlantik und der Nordküste Spaniens, also der Iberischen Halbinsel. Und die See, die sich dort im Norden Spaniens, im Baskenland befindet, das ist die Kantabrische See. Und die Bucht der Biskaya, die Bay of Biscay, zeichnet sich dadurch aus, dass durch das Andocken der Iberischen Halbinsel, tektonisch gesehen, also als eine Geoplatte sozusagen, die sich angedockt hat an den europäischen Kontinent, hat sich durch das Heranpressen der Platten so ein Graben gebildet, der genau in der Tasche zwischen Spanien und Frankreich an der Grenze von Cap Breton und Ontarribia so ein Graben ergibt. Das ist der Graben des Cap Breton.
Und also du meinst Unterwasser? Richtig?
Unterwasser, ja, okay. Genau. Ja, teilweise auch im Gebirge natürlich mit den Pyrenäen an Land und das führt sich dann unter Wasser fort. Und das hat zur Konsequenz, dass genau an dieser Nordküste des Baskenlandes, die autonome Region in Spanien, sehr nährstoffreiches Wasser aus der Tiefsee nach oben gespült wird, entlang dieser Gräben und dann dadurch eine Explosion des Lebens stattfindet. Und dort versteckt, schlummernd, manchen Locals bekannt, befinden sich einige der charismatischsten und größten Arten des Ozeans, die Giganten der Meere. Und da dürfen wir jetzt mit ganz viel Enthusiasmus und Tatendrang tatsächlich arbeiten.
Sehr, sehr cool. Und das bringt uns direkt ins Abenteuer Ozean.
Abenteuer Ozean.
ich muss ganz ehrlich sagen, in den ganzen Folgen, in denen wir bisher gesprochen haben, sind wir ganz schön rumgekommen auf diesem Planeten. Wir waren bei weißen Haien auf Guadeloupe, wir haben Tigerhaie auf den Bahamas getroffen, Bullenhaie in der blauen Savanne geschützt, Blauhaie auf den Azoren getroffen. Ich meine, gut, Azoren, das ist immer noch Europa, aber so richtig zum europäischen Festland kann man es ja nun nicht zählen. Und dementsprechend muss ich sagen, ich war schon ganz schön überrascht, als du dann jetzt anfingst, hey Chris, wir haben jetzt einen Expeditionsstandort und ein Projekt für Hai-Schutz und Hai-Forschung in Europa.
Ich auch.
Wie kommst du darauf? Also wie bist du überhaupt darauf aufmerksam geworden, dass es das hier gibt?
Ja, vielleicht für die, die auch zum ersten Mal reinhören. Die Frage, die man sich stellen muss als Forscher ist natürlich, oder auch als Naturschützer, wie macht das, was ich tue, mit meinem Handwerk, in dem Fall als Meeresbiologe, als Feldforscher, einen Unterschied für die Tiere? Ja, und mein Ziel ist ja, dass langfristig Haie vor der Überfischung oder auch vor der Zerstörung unserer Ozeane geschützt sind, sodass unsere marinen Ökosysteme intakt bleiben und natürlich auch für uns genießbar sind für noch viele Dekaden und hoffentlich auch Hunderte und Tausende von Jahren. Und der natürlichste Weg am Anfang ist natürlich, dass man als Meeresbiologe durch die ganze Welt reist und sich begibt, eben wie du gesagt hast, nach Mexiko für Projekte an weißen Haien, nach Indonesien, Filmprojekte um Komodo-Warane. Also ich habe die verrücktesten Sachen machen dürfen. Und dann irgendwann lernt man, dass nicht jedes Forschungsprojekt und auch nicht jedes Naturschutzprojekt von vornherein so durchdacht ist, dass man damit einen Impact haben kann. Manche Projekte verlaufen im Sande, andere Projekte sind vielleicht sehr forschungsintensiv und können dann schlecht lokal implementiert werden. Dann habe ich angefangen, mit dem jungen Meeresbiologen Lennart Vosketter zusammenzuarbeiten, der seine Masterarbeit mit den Tigerhaien auf Fuamula gemacht hat, auf den Malediven. Und dann gab es einen absoluten Zufall. Ich war auf den Malediven und habe mit dem Lenny mit Tigerhaien getaucht und an einem Abend im Sonnenuntergang haben wir philosophiert über was die Zukunft bringt. Und mein Bauchgefühl sagte mir, Lennart, ich glaube, unsere Zukunft ist größtenteils in Europa. Ich glaube sogar, dass wir hier eine Verpflichtung haben, den Haien gegenüber in unserer Heimat, als auch den Menschen, die sich ja in Europa wirklich sehr interessieren. Das Feedback aus dem Podcast ist ja, also geht mir jedes Mal das Herz auf, wenn man dann die E-Mails und die Nachrichten bekommt. Das Potenzial ist da. Und dann habe ich meinen Instagram-Account und all die archivierten Shark-Posts, hunderte durchgeguckt aus den letzten Jahren und einen Post gefunden von einem spanischen oder baskischen Haitaucher namens Isaías Cruz. Das Foto war aus dem Jahr 2018 oder 2019. Und ich habe mich damals gefragt, wow, das Wasser ist total klar. Vielleicht ist das auf den Azoren? Nee, kann nicht sein, weil die Haie sind zu klein. Dann habe ich gedacht, also das ist aber auch ein bisschen grünlich und orange. Ist es vielleicht irgendwie in England? Dafür waren aber die Leute zu dünn angezogen. In England ist es schön kalt und regnerisch. Und dann habe ich gedacht, vielleicht ist das ein Ort, den ich noch gar nicht kenne. Und dann habe ich das erstmal abgespeichert und habe den Lennart dann nach unserem Gespräch ein paar Tage später aus dem Bauch heraus angerufen per WhatsApp und gesagt, Lennart, lass uns jetzt die Entscheidung treffen. Wir müssen einen Standort in Europa finden, um dieser Verpflichtung irgendwie auch nachzugehen. Und ich möchte, dass, wenn du mal ein Doktorprojekt machst oder ein eigenes Forschungsprojekt leitest, du das mit uns in Europa machst und nicht irgendwo international, sodass sich alle verstreuen und das Potenzial verpufft. 2 Tage später ruft der Lennart mich an und sagt, Lukas, du glaubst nicht, wer gerade hier bei mir auf dem Boot fürs Tigerhai tauchen ist. Der Isaías Cruz. Und das kann Zufall sein, ich bin da ja eigentlich nicht so abergläubisch, aber es fühlte sich ein bisschen an wie Schicksal. Fast forward, wir haben ganz spontan für einige Monate später eine Scouting-Expedition organisiert, wo wir dann 2022 das erste Mal für Scouting und Forschungsarbeiten dann in die Biscaya gefahren sind, um Isaías und sein Team zu besuchen.
Ganz kurz, was ist Isaías für einen Typ? Also ist der selber Forscher oder was macht er eigentlich? Also oder ist er Unterwasserfotograf, einfach ein Hai-Fan, der versucht viel mit diesen Tieren zu tauchen? Wer ist Isaías?
Der Isaías ist einfach ein klasse Typ. Der hat Style, der hat Swag, die junge Generation würde sagen, der hat Drip. Er ist ein sehr zurückhaltender Mensch, aber sehr herzlich. Das ist charakteristisch, nicht nur für die Menschen hier in Deutschland im Norden, sondern auch für die Basken, also in Nordspanien. Vielleicht dem Wetter und auch der Rauheit der kantabrischen See geschuldet. Doch wenn er sein Herz dann einmal öffnet, das bedarf einfach einen Tacken Ehrlichkeit und Begeisterung für den Ozean, ist er ein sehr herzlicher, lachender Mensch mit einem schelmischen Humor, hat viele Tattoos seiner Highreisen, ein begnadeter Fotograf, begnadeter Filmemacher. Und dann hat er sich irgendwann gesagt, ich möchte Haie in Europa finden, hat es probiert auf den Kanaren, im Mittelmeer, in Frankreich und hat es ganz zum Schluss dann 2,5 Stunden von seiner Heimatstadt Pamplona probiert und beim ersten Versuch 9 Blauhaie gefunden. Und sie waren damals mit Pressluft, mit Scuba im Wasser bei ihrem ersten Tauchgang und waren so fasziniert davon, dass sie 9 Blauhaie ums Boot haben, dass sie für eine halbe Stunde im Wasser waren, sind aufgetaucht im Sonnenaufgang, haben gemerkt, dass das Boot circa 500 Meter entfernt ist und mussten dann erstmal so ein bisschen um ihr Leben schwimmen, weil die einfach geplättet waren, dass sie direkt vor der Haustür nicht nur Haie gefunden haben, sondern junge Haie. Und das zieht sich auch so ein bisschen gleich durch die Geschichten, die wir erzählen werden, denn es ist nicht nur eine Sensation, dass wir beständige Blauhaipopulationen in Nordspanien gefunden haben, sondern gerade Jungtiere, weil das suggeriert, dass die Tiere dort für die Reproduktion, also für die Nachkommen dorthin kommen, was den Standort natürlich sehr, sehr wichtig macht. Und dann ging alles viel besser und erfolgreicher und glatter, als ich mir das eigentlich erdacht habe.
Okay, stopp. Vielleicht nimmst du uns mal mit. Also du hast Isaias kennengelernt, bist dann auf diese Scouting-Expedition hingefahren. Bisher gab es nur ein paar Bilder und das große Fragezeichen, was steckt wirklich dahinter? Und jetzt nimm uns mal mit auf das Boot. Ich vermute, ihr seid dann mit dem Boot rausgefahren. Wie hast du die Situation wahrgenommen? Wie war da so die Spannung auf dem Boot? Wie war deine Erwartung und was ist dann passiert?
Also meine Erwartungshaltung war erstmal eine ganz niedrige, weil ich bei allen Projekten erstmal auch mit einem, trotz meines Enthusiasmus, mit einem nüchternen Blick auf das Ganze gehen möchte. Aber ich konnte nicht anders als mitgerissen zu sein. Also ich war ja nicht alleine. Der Lennart Vosgetter war dabei, mein guter Freund Jimmy van Rijn, sehr bekannter Fischbiologe aus den Niederlanden. Und auch die Marika Schulz, junge Meeresbiologin aus Deutschland, weil ich eben halt auch die Meinung und die Perspektiven meiner Kollegin da schätze und auch mit einbeziehe, um halt nicht meinem Enthusiasmus zu erliegen. Du kennst mich jetzt mittlerweile, dass da stolper ich manchmal selber über meine eigenen Füße. Wir sind rausgefahren und wir haben tatsächlich die ersten 2 Tage, die wir da vor Ort waren, gar keine Haie gesehen. Da könnte man jetzt sagen, okay, wenn ich keine Haie sehe, dann ist das ja erstmal ein erstes Anzeichen, da kein Projekt zu starten. Was für mich aber das Allerwichtigste ist, ist erstmal das Ökosystem zu verstehen. Das heißt, mit den Fischern zu reden, mit den Guides zu sprechen, mit dem Skipper und zu verstehen, was erleben die Leute über das ganze Jahr. Weil auch eine Woche ist im Grunde genommen für mich als Meeresbiologen erstmal eine Stichprobe. Und wir haben Delfine gesehen, dann haben wir Thunfische gesehen, dann haben wir Salpen, also planktonische Unterwasserorganismen gesehen. Ich konnte sehen, hier ist Leben. Eine ganze Menge Leben. Viel mehr Leben, als ich mir eigentlich gedacht habe. Es fehlten halt nur die Haie. Gegeben dem Fall auch, dass wir sehr spät in der Saison dran waren, weil ich halt gerade von anderen Expeditionen zurückkam. Was mich überzeugt hat, waren die Menschen. Ich habe in Isaias und auch in Sabi, seinem Kollegen, 2 Menschen gefunden, die vom Wertesystem, von der Philosophie und auch von der Herangehensweise und der Begeisterung für die Tiere so ähnlich sind, dass sie mittlerweile Brüder für mich geworden sind. In einer sehr, sehr kurzen Zeit. Das überschlug sich dann alles so ein bisschen, weil wir innerhalb von 3-4 Tagen im Grunde genommen eine Freundschaft geschlossen haben und gemerkt haben, das können wir hier machen. Und Isaias fühlte sich schon sehr schlecht. Es war ihm peinlich, dass er uns als Meeresbiologen seine Haie, die für ihn alles darstellen, nicht zeigen konnte. Das hat man sichtlich gesehen. Das war ihm sichtlich unangenehm. Dann haben wir noch 2-3 weitere Trips gemacht, später im Jahr, um dort vorbeizufahren.
Ach so, also ihr seid dann wieder heimgefahren, aber hattet keinen einzigen Hai gesehen.
Genau, wir sind heimgefahren. Wir haben natürlich den Rest der Küste gescoutet. Wir haben uns die Vogelschutzgebiete angeguckt in Ur dabei. Das ist eins der schönsten und wichtigsten Migrationskorridore für marine Meeresvögel. Wir haben Thunfische sogar im Küstenbereich gesehen. Wir sind von der Küste aus geschnorchelt und haben Oktopusse gesehen, Rochen, verschiedenste Tiere. Und haben darauf vertraut, dass natürlich die Erfahrung, die Isaias über die Jahre davor gemacht hat, über 3-4 Jahre und auch die Sichtung uns im Jahr darauf nicht enttäuschen werden. Das heißt, es war ein Punkt in meinem Leben, wo ich mich das erste Mal auf andere Menschen und mein Menschengefühl verlassen habe und weniger primär auf das Ökosystem selber. Das ist ein großes Risiko am Anfang gewesen. Da hat man sich auch vielleicht nicht so ganz wohl mitgefühlt. Aber im Nachhinein muss ich sagen, dass ich mir gewünscht hätte, vielleicht schon früher in meiner Laufbahn, das zu machen. Also, dass man nicht nur passioniert ist für die Tiere, sondern passioniert ist für die Menschen. Weil am Ende versuchen wir ja eine Koexistenz zwischen Haien und Menschen zu schaffen oder einem Ökosystem und Menschen. Und diese Gleichung Mensch bekommt in Naturschutzprojekten manchmal nicht die Gewichtung. Und da hatten wir ein fantastisches Fundament. Und dann begann eigentlich über den Winter wirklich aufwendige Planung für eine Reihe von Expeditionen, die wir dann im Jahr darauf durchgeführt haben, die ja eigentlich mein Horizont und jedwede Erwartungshaltung, die man hätte haben können, letztendlich gesprengt haben.
Dann nimm uns mal mit in dem Moment, wo endlich der Knoten geplatzt ist.
Das hätte verrückter nicht sein können. Ich glaube, das ist eine Geschichte, die wir uns als Freunde untereinander und auch mit den Teilnehmerinnen, die mit dabei waren, 2-3 Mal pro Jahr auch gerne abends nochmal erzählen. Wir haben kurz vorher, also im April, unsere eigene Expeditionsagentur gegründet, das Ocean Collective, Expeditions- und Filmagentur, die Menschen erlaubt, mit auf Expedition zu fahren und teilzunehmen an der Forschung. Und das hilft uns als Meeresbiologen entsprechend, mehr Forschung auf dem Ozean durchzuführen und natürlich ein bisschen Man- und Girl-Power mit dabei zu haben. Und natürlich war das für mich und für den Lenny und auch für den Isaias in irgendeiner Form auch so ein bisschen so eine Drucksituation. Also sind wir rausgefahren, es war ein wunderschöner Tag. Wir hatten danach für 2-3 Tage schlechtes Wetter angesagt, was den Druck natürlich noch mal ein bisschen erhöht hat. Und nun sind wir draußen auf See, dann beginnt der Prozess des Hai-Suchens oder in dem Fall des Hai-Anlockens. Das heißt, wir beziehen da aus einer sehr nachhaltigen Quelle. Das ist ja einer der wenigen nachhaltigen Thunfischereien der Welt. Die Fischreste aus der Thunfischerei. Und dann wird das ein bisschen mit Wasser vermengt und dann geben wir kleine Mengen an Lockstoff, also in dem Fall Thunfischreste ins Wasser, um halt die pelagischen Haie anzulocken. Das ist ganz wichtig zu sagen, wir füttern die Haie nicht, ja, wir wollen die nicht konditionieren, sondern wir geben einfach ein bisschen Lockstoff ins Wasser, um die zu sehen, weil die Wahrscheinlichkeit, Haie zu studieren oder auch die zu sehen, ohne Lockstoff im offenen Ozean bei 0,0% liegt. Nun machen wir das und Isaias ist noch ruhiger als normalerweise, es läuft ein bisschen Reggae-Musik im Hintergrund, wir unterhalten uns alle gut und nach einer Stunde, anderthalb, holt er mich zu sich und flüstert mir ins Ohr und sagt, Lukas, ich glaube, ihr solltet jetzt anfangen zu freitauchen, weil ich glaube, heute sehen wir keine Haie. Anstatt enttäuscht zu sein, habe ich gemerkt, die Stimmung auf dem Boot ist so gut, weil es untereinander eine tiefe Wertschätzung gab. Erstmal dafür, dass wir das Privileg haben, auf dem Ozean zu sein. Zweitens, dass wir unglaublich schönes Wetter hatten, die Farben des Baskenlandes, also grüne Cliffküste, so ein Mix aus Österreich, Neuseeland und Spanien. Dann dieser offene Atlantik, wunderschöner Sonnenuntergang. Mit der Musik und den Gesprächen auf dem Boot war das schon einfach schön. Und dann sind der Lennart und ich ins Wasser, haben also unglaubliche Sicht gesehen. Wir hatten Sichtweiten von 25, 30 Meter an dem Tag, also zu vergleichen mit den Azoren oder dem offenen Atlantik. Und haben dann gesagt, hey Leute, zieht euch die Freitauchausrüstung an, jetzt wird freigetaucht. Eine Boje gesetzt mit einem Seil, sodass wir zumindest dieses Ökosystem genießen können und vielleicht im Beisein von ein paar Thunfischen oder einem vorbeischwimmenden Mondfisch oder ein paar Algen diese tolle Szenerie genießen können und dann später den Teilnehmern noch was beibringen können über die Tiere, die wir gesehen haben. Der Timo geht als erstes mit mir ins Wasser. Und wir machen normalerweise einen Warm-up-Tauchgang. Das heißt, man entspannt sich erstmal an der Wasseroberfläche, holt tief Luft und zieht sich dann langsam am Seil runter, schwebt unten in der Tiefe so auf 5 bis 10 Metern mit einem Atemzug, merkt, wie das Herz runterfährt und man auf diesem fremden Planeten der Unterwasserwelt schwebt. Wir waren super relaxed. Und wir waren deswegen relaxed, weil jeder von uns wusste, wenn wir keine Haie heute sehen, dann war das trotzdem ein grandioser Tag. Und ein toller Tauchgang. Mit einem Grinsen auf dem Gesicht taucht der Timo auf. Und in dem Moment höre ich vom Lenny, das ist unser Warnsignal durch den Schnorchel, dass irgendwo ein Tier zu sehen ist. Und ich gucke dem Timo über die Schulter. Und es gibt ein Foto noch, wie der Timo noch nicht ganz an der Wasseroberfläche ist und im Hintergrund ein silberner Schatten auftaucht. Wie eine silberne Kugel. Und dieses Silver Bullet, wie sie auch genannt wird, war ein Kurzflossen-Makohai. Der schnellste Hai der Ozeane, einer der intelligentesten Hai der Ozeane, Cousin des weißen Hais und im Nordatlantik mittlerweile eine vom Aussterben bedrohte Art. Als Referenz, in den 5 Jahren, die der Isaias dort bisher arbeitet, sind pro Saison 1 Makohai gesehen worden. Das ist unglaublich selten normalerweise. Mhm. Jetzt tauchte dieses Tier auf und natürlich begann dann ein Wettrennen auf dem Boot, sich schnell anzuziehen, weil ich gesagt habe, Leute, wir haben Makohai. Der Isaias und ich, wir kannten uns natürlich noch nicht so gut. Das heißt, er war es nicht gewohnt, dass Taucher oder auch Meeresbiologen so ruhig sind bei so einer Sichtung, was für mich und den Lenny natürlich auch irgendwo Routinearbeit darstellt. Also hat er mir gar nicht geglaubt, dass da ein Mako ist, sondern hat gedacht, ich verarsche ihn. Also hat er sich nochmal sein Telefon geschnappt und bei der Musik vorne ein bisschen Pause gemacht, weil er gedacht hat, wir freitauchen jetzt. Alle zogen sich an, gingen ins Wasser und dann kriegte er mit, die Leute waren jetzt langsam im Wasser und dann sagte er, what's happening? Da war der Makohai schon 10 Minuten um uns herum und schwamm unter uns her, an uns vorbei. Wir haben Fotos gemacht, Videos gemacht, wir haben Fotos für die Fotoidentifikation, für die Forschung gemacht. Und dann guckte ich ihn an und sagte ganz ruhig, there's a Mako, I told you, ich hab's dir gesagt. Und wie vom Blitz getroffen, schmiss er seine Kappe weg und der war innerhalb von 1,5 Minuten im Tauchanzug, hatte die Brille noch nicht ganz auf und ist reingesprungen. Ja, und dann haben alle Teilnehmerinnen den Mako-Hai sehen dürfen in diesen tollen Lichtverhältnissen. Und für mich ist natürlich das, ne, so ein unglaublich emotionaler Moment auch gewesen, weil da geht natürlich viel Arbeit rein, so einen Moment erstmal auch zu schaffen, weil jahrelang scoutet man das Internet nach möglichen Spots, man macht sich Gedanken, wo kann man sich einsetzen, man organisiert die Expedition, man bildet die Leute aus, dann mietet man die Boote an und dann kommt am richtigen Moment ohne Erwartungshaltung so ein Tier. Und dann, glaube ich, hat der Ozean gesagt, ihr wart so geduldig, jetzt belohne ich euch erst richtig. Kurz darauf tauchte ein kleiner Blauhai auf, der dann sich schlängelte, also wirklich durch die Flossen von unseren Teilnehmerinnen. Die haben angefangen, durften freitauchen, weil die Tiere wirklich super entspannt waren. Wir konnten von jedem ein Foto machen mit dem Hai. Also es war, Isaias hat unter Wasser Tränen in den Augen gehabt, weil er gesagt hat, das ist ja unglaublich als ein Start in der Saison. Und plötzlich tauchte ein zweiter Blauhai auf, sogar ein relativ großer, 2 Meter. Und dieses Männchen, das große Männchen, hat dann in einer Paarungsattacke versucht, das Weibchen zu begatten. Ja, das ist, muss man kategorisieren als eine Vergewaltigung. Und der Lennart und ich haben die ersten Foto- und Videoaufnahmen gemacht von einer Blauhai-Paarung, vermutlich weltweit. Wir werden die Ergebnisse im Sommer publizieren. Auch damit, das kann man nicht planen. Ich habe jahrelang mit Blauhaien getaucht, das ist mir noch nie passiert. Alle waren so ein bisschen bewildert, weil das natürlich auch diese Begattung ist sehr wild, sehr schnell. Die Haie schwimmen plötzlich schnell, es war für alle neue Erfahrungen und dann haben wir uns alle beruhigt gehabt. Und dann ist was passiert, ich weiß nicht, ob mir das nochmal passieren wird. Ich hoffe es, aber dem Isaias ist es in 5 Jahren im Atlantik noch nicht passiert. Aus dem Nichts gucke ich über die Schulter und hatte das Gefühl, irgendwas hat sich hier verändert. Der, der Vibe hier im Ozean hat sich gerade, da ist so ein Schalter umgegangen. Es war sehr Sonnenuntergang, das ist sowieso eine Zeit, in der Haie aktiv sind, auf der Nahrungssuche sind, jagend sind. Tauchte ein noch größerer Schatten auf und plötzlich zischte auf mich zu ein 2,5 Meter großer Makohai. Ein ausgewachsenes Weibchen. Ich bin mit weißen Haien getaucht, die kleiner waren als dieser Makohai. Und dieses Tier hatte eine unglaubliche Präsenz. Ja, also ist genauso, als ob ein sanfter Türsteher oder Wladimir Klitschko den Saal betritt, nimmt unglaublich viel Raum ein, ist aber einigermaßen langsam für einen Makohai geschwommen, immer noch sehr, sehr schnell für Haie allgemein. Und dieses Tier zeichnete sich besonders dadurch aus, dass es von Narben übersät war. Also die gesamte Flanke vom Gesicht war absolut zerfleddert, vermutlich durch Verletzungen durch Fischerei, durch Langleinhaken, vielleicht auch ein Netz und dass der Hai aufs Boot gezogen wurde, vielleicht verletzt wurde und wieder reingeschmissen wurde. Es kann auch kommen durch einen Biss eines anderen Hais, vermutlich auch das eine oder andere Mal ein Kampf mit einem Schwertfisch oder einem Marlin und anderen großen Tieren, die die Makohaie jagen. Und eins der Augen war, glaube ich, ein bisschen in unseren Video- und Fotoaufnahmen ein bisschen milchig. Deswegen, glaube ich, war der Makohai auf einem Auge nicht mehr ganz sehfähig, ein bisschen blind. Und dieses Tier tauchte plötzlich zwischen den Blauhaien alle 10 bis 15 Minuten auf. Und hier ist das Allerbeste. Mein Cousin, der Max, war mit mir auf Expedition, 18 Jahre alt. Mein Onkel hat früher ganz häufig mir Berufserfahrung ermöglicht durch Praktika in seinen Restaurants als Kellner. Ich tolle Erinnerungen dran. Und ich habe diesen Sommer mal gesagt, Max, du hast jetzt dein Abi gemacht. Komm mal zu mir in die Biskaya, du kannst helfen. Und er hat eine Woche lang uns mit dem Handwerken geholfen und beim Chumming mit angepackt und die Tauchsachen gewaschen. Er hat sich richtig ins Zeug gelegt. Und es war der 31. August, unser erster Expeditionstag in der Biskaya, der erste Test, das erste Mal mit den Kunden, unsere erste Expedition mit Isaias und Max Geburtstag. Und ich hatte meinem Onkel versprochen, dass ich auf seinen Sohn gut aufpasse und habe gesagt, ja, ja, und die Haie kommen auch sich nicht so nah und das sind alles Blauhaie, das ist gar kein Problem. Und in diesem ganzen Trubel, und die Haie waren sehr entspannt, das muss man wirklich sagen, habe ich nun meinen Cousin mit 18 Jahren, der eine Woche vorher das Freitauchen auch erlernt hatte, sehr talentiert ist, also wirklich ein super gutes Gefühl dafür hat, schnorcheln mit mir im Wasser. Und dieser Makohai zieht an uns vorbei, total ungefährlich, es war eine wunderschöne Interaktion. Und der Max tippt mich an und sagt, wow, das ist richtig cool. Und in dem Moment sage ich, Kollege, du gehst mal bitte weiter zurück zum Boot, weil ich habe deinem Vater versprochen, dass du nur mit Blauhaien tauchst und er soll jetzt nicht Fotos von dir und einem kleinen weißen Hai in der Biskaya sehen. Ende vom Spiel war, dass wir zurückgefahren sind und das Segment, was wir eben im Meeresrauschen besprochen haben, sich verwirklicht hat, weil die Svenja, die Lisa, die Jojo, der Timo, alles so tolle Menschen, ihren Beitrag geleistet haben, dass wir das erste Mal ausgewachsene Makohaie, diese bedrohten Weibchen in der Biskaya, nachweisen konnten. Das ist die erste Sichtung dieses Hais für die Forschung in der Biskaya von großem wissenschaftlichen Wert. Das sehen durften und das unterstützt haben. Das wäre ohne die nicht möglich gewesen. Und wir sind weinend, lachend zurückgefahren und dann hat es auch keine Rolle gespielt, dass es dann 2 Tage geregnet hat und wir von der Küste aus dann uns auf die Suche begeben haben nach Rochen und Katzenhaien und Oktopussen. Ja, war ein besonderer Tag und der Einklang für eine durchweg erfolgreiche Saison. Ich könnte jetzt noch 1000 Geschichten erzählen, aber da hat sich im Grunde genommen sehr viel entladen für alle von uns, was die Vision angeht und uns ganz klar gezeigt, es gibt Haie in Europa. Es ist wert, sich für die einzusetzen und wir haben da, glaube ich, so ein kleines Zuhause für uns als Team in der Biskaya gefunden.
Wow. Ja, was für ein toller Moment, gerade weil ja bis dahin es alles noch so ein bisschen ein Gamble war. Dieses Konzept, dass das überhaupt funktioniert, das wurde in diesem einen Moment dann klar. Und ja, da hat es sich wirklich gelohnt, dass ihr vorher so geduldig wart. Wir springen jetzt in die nächste Kategorie, das Logbuch.
Logbucheintrag.
Du bist ja so als deutscher Forscher vielleicht nicht die intuitivste Person, die sich dann um die Haie der Biskaya kümmert, weil ich bin sicher, da wird es auch in Spanien selbst, in Frankreich Universitäten geben, Meeresbiologen und Meeresbiologinnen, die Vision haben, sich um ihre Heimat zu kümmern. Wie reagiert man dann, wenn da auf einmal ein deutscher Müller ankommt und sagt, ich habe jetzt hier Bock, Meeresschutz zu betreiben, ich sag mal, in eurem Vorgarten?
Ja, das ist ein super wichtiger Punkt, den du ansprichst, Christian. Manchmal kommt er zu kurz in der Forschung, dass man sich auch selber mal diese Fragen stellt. Ich bin ganz ehrlich mit dir, ich bin ja jetzt kein renommierter, publizierender Wissenschaftler. Also ich wäre da, was die Rangliste angeht, der internationalen Haiforscher wirklich sehr, sehr weit hinten. Ich habe zwar an vielen Feldforschungsstudien teilgenommen und auch die eine oder andere Studie publiziert, ne, zu den Hammerhaien zum Beispiel auf den Bahamas, und habe gerade noch eine Studie zu den Bullenhaien in Mosambik in Arbeit. Aber ich glaube, es ist immer ganz wichtig in so Zeiten, in der sich ja Menschen gerne auch vermarkten, und gerade auch in den sozialen Medien ist das ja auch so ein Trend, dass man sich da manchmal größer darstellt, als man ist, dass man da transparent ist und seiner eigenen Rolle immer gewiss ist. Und nur so kann man sich, glaube ich, auch einsetzen für die Talente und die Möglichkeiten, die man wirklich hat. Und um deine Frage dazu beantworten, ich habe über die Jahre gelernt, dass die Menschen, die vor Ort leben, dadurch, dass sie die Sprache sprechen, dadurch, dass dieser Ozean Teil ihrer Identität ist, Teil ihres Erbes ist, nicht nur am besten qualifiziert sind dafür, diese Tiere auch zu erforschen und zu schützen, sondern auch die größte Motivation dafür haben. Für mich ist natürlich das Baskenland mittlerweile ein zweites Zuhause geworden, aber das wird vermutlich nie so tief gehen emotional wie für jemanden wie Isaias, der seine ersten Kindheitserinnerungen in den Gewässern der Biskaya gemacht hat. Oder wie jemanden wie Sabi, der jeden einzelnen Stein und jedes einzelne Tier dieser Küste kennt. Hm. Und da haben wir uns natürlich von Anfang an, das ist auch ein Teil unseres Ethos, zur Mission gemacht, mit Locals zu arbeiten und im Grunde genommen unsere Talente, die in manchen Fällen auch einzigartig sind, so zu kombinieren und die auch anzubieten, dass man halt nicht sagt, wir kommen hier hin und nehmen euch was weg oder versuchen hier das Nummer eins Team zu sein, sondern zu sagen, man versteht erstmal die Menschen. Man versteht erstmal für Isaias, was war die Arbeit, die er machen musste, um erstmal dahin zu kommen, Haie zu finden. Das ist nicht einfach. Das ist eine sehr lange Reise, vor der man Respekt haben muss. Also haben wir ganz zu Beginn zu Isaias gesagt, was sind deine Ziele? Was wünschst du dir für die Erforschung der Tiere? Was sind deine Fragen und was sind deine Visionen für den Schutz? Daraus hat sich dann ein bisschen entwickelt, dass wir einige Stärken haben, die vor Ort helfen können, diese Tiere zu erforschen, die vor Ort vielleicht nicht gegeben sind.
Zum Beispiel?
Also zum Beispiel sind wir sehr talentiert darin, Haie verschiedener Arten zu finden. Das ist nicht so einfach, dass man ein bisschen Fischblut ins Wasser macht und dann sagt, die Haie sind da, weil Haie gesteuert werden durch ganz viele verschiedene Umweltfaktoren. Also wir begeben uns mal für einen kurzen Moment in die Psyche und in das Leben von so einem Makohai. Also schließt mal die Augen und stellt euch mal vor, ihr seid ein Makohai. Ja? Ich bin ein Tier, was schnell schwimmt. Selbst wenn ich gerade Cruising Speed mache, also am Joggen bin, dann verbrauche ich relativ viel Energie. Ja? Ich bin im offenen Ozean und da ist nichts. Das ist einfach nur blau. Ich habe super scharfe Sinne, das heißt, ich kann gut hören, ich kann gut riechen, aber es gibt nicht viele von mir. So. Und alles, was ich sehe, muss ich in Sekundenschnelle mit meinen Sinnen, mit dem Hören, mit dem Riechen, mit den elektromagnetischen Sensoren der lorenzinischen Ampullen bewerten und entscheiden, ist das Beute oder nicht. Und jetzt cruise ich Tag und Nacht durch den offenen Atlantik und natürlich nicht irgendwo im Atlantik, sondern in einer ganz bestimmten Tiefe. Vielleicht jage ich gerade Makrelen, die eher tiefer angesiedelt sind jetzt gerade. Vielleicht schwimme ich nach oben, weil da gerade ein Thunfischschwarm ist, der versucht, Makrelen selber zu jagen. Vielleicht finde ich irgendwo einen Marlin, der gerade nicht aufgepasst hat und kann mir den schnappen. Und dann habe ich auch noch eine ganz bestimmte Temperatur, die ich brauche, weil, um Energie zu sparen, nutze ich bestimmte Strömungen, bestimmte Temperaturen. Dieses Tier bewegt sich also in einer ganz bestimmten Nische, verbraucht viel Energie und muss dann Beute finden. So. Das heißt, erstmal muss ich mir Gedanken machen, welche Beute jagt denn das Tier? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich nehme eine Meeresche, so ein typischer Küstenfisch, der zwar an der Küste ansässig ist, aber nicht am offenen Ozean, und nutze den, um Makohai anzulocken. So. Dann ist das wahrscheinlich genauso, als ob ich einen Brokkoli nehme und sage, ich würde gerne einen Grizzlybären anlocken. Der ist von einem Brokkoli nicht wirklich angetan. Obwohl ich Brokkoli ziemlich gut finde. Das heißt, man muss sich erstmal Gedanken machen, zu welcher Jahreszeit jagt der Makohai was, in welcher Tiefe, in welcher Region. Dann kann man sich Angelvideos angucken. Dann kann man sich Videos von professionellen Fischern angucken. Dann unterhält man sich mit Fischen. Dann fragt man Isaias, wo war das in den letzten Jahren? Isaias nimmt Daten über, wann, zu welcher Tageszeit hat er wie welchen Mako gesehen. Dann haben wir als Meeresbiologen natürlich den Kontext von wissenschaftlichen Studien. Ja, wie bewegen sich Makohaie wo, in welcher Region im Ozean? Und wenn ich das alles mit geschlossenen Augen, ob das wissenschaftlich ist, anekdotische Evidenz oder auch ein eigenes Bauchgefühl für die Psychologie und die Physiologie dieser Tiere, dann kann ich schon mal ein bisschen eingrenzen, an welchem Punkt im Ozean begebe ich mich denn. Ja? Weil Makohaie mittlerweile durch die Überfischung im Nordatlantik, durch die spanischen und portugiesischen Flotten primär, so dezimiert wurde, dass 2021 im Stock Assessment des Kurzflossen Makohais durch die Fischereibehörde des Nordatlantiks, die haben bewertet, dass der Makohai nur eine 50-prozentige Überlebenschance als eine Art im Nordatlantik hat. Das heißt, wir suchen eine Nadel im Heuhaufen. So. Und man versucht, so viel Heu schon auszuschließen, indem man die Biologie dieses Tieres versteht, dass man am Ende nur noch so einen kleinen Haufen übrig hat und dann ein bisschen Glück braucht, um diese Tiere zu finden. Und ich glaube, dass der Isaias unglaublich talentiert da drin ist, aber der Lennart und ich, wir haben natürlich sehr viele Methoden von sehr vielen verschiedenen Haiarten auf der Welt sammeln können. Ich habe nach weißen Haien gesucht, nach Bohlenhaien, nach großen Hammerhaien, nach Riffhaien, nach ozeanischen Weißspitzenhaien, nach Blauhaien, nach Makohaien und hatte aufgrund meiner Erfahrung auf den Azoren natürlich auch schon ein bisschen Vorerfahrung. Also Haie zu suchen und die zu finden, das ist, glaube ich, eine Sache, die wir sehr gut kennen. Die andere ist, dass wir natürlich durch das Freitauchen die Möglichkeit haben, Proben zu nehmen, sowohl durch eine modifizierte Harpune, die so ein kleines Muskelstück einfach aus der Haut rausnimmt, als auch natürlich das Anbringen von Sendern, das Tagging, Haie sicher unter Wasser mit der Hilfe einer Harpune mit einem Sender auszustatten, dass sie einfach wegschwimmen können, oder auch Haie gezielt für Forschungszwecke zu fangen, in Windeseile sicher ethisch fürs Tier als auch für das Team mit Sendern auszustatten, Proben zu nehmen, zu vermessen und wieder freizulassen. Das ist natürlich auch eine sehr spezielle Fähigkeit. Mhm. Diese Fähigkeiten haben wir einfach mal mitgenommen und vorsichtig unseren lokalen Partnern angeboten. Und ich muss mit Glück feststellen, dass wir neben Isaias dann eine weitere unglaublich charismatische und intelligente Person als unsere Partnerin gewinnen konnten. Und zwar entwickelte sich parallel, während wir mit Isaias angefangen haben, ein Forschungsprojekt zu konzipieren, ein Forschungsprojekt des lokalen Forschungsinstituts ASTI. Es ist eine lokale Forschungseinrichtung und dieses Forschungsinstitut studiert Blauflossen, Thun, Wale, Tiefseehaie. Und just in dem Jahr, in dem wir unsere ersten Expeditionen geplant hatten, hat sich eine sehr junge, talentierte und unglaublich ehrgeizige Meeresbiologin mit dem Namen Maite Extramiana Erauskin aus dem Baskenland für ein Hai-Forschungsprojekt beim ASTI stark gemacht und hat Satellitensender bekommen, um eine Studie durchzuführen an Blau- und Makohaien über die Migrationsrouten der Tiere, um dann herauszufinden, was machen die Tiere da, wo leben die, was ist der Einfluss der Fischerei als Bedrohung auf diese Tiere. Ja, und da gibt es natürlich dann so ein interessantes, auch menschliches Herantasten, ne? Weil natürlich, wir haben ein relativ großes Medienprofil, du hast es angesprochen, wir sind die Deutschen, wir sind die Jungs, die dann auftauchen mit unseren Kameras und mit Musik auf dem Boot und dann so ein paar verrückten, freitauchenden Teilnehmern, die Lust haben, mit Haien zu tauchen. Und das kann natürlich am Anfang auch so einen Eindruck entwickeln, dass wir da sind für Spaß und Abenteuer. Und da hat man sich am Anfang so ein bisschen beschnuppern müssen und kennenlernen müssen. Und da ist aus so einer gewissen Vorsicht, glaube ich, der Locals relativ schnell geworden, wow, okay, ihr könnt uns helfen. Ich weiß nicht, ob der zeitliche Rahmen das erlaubt, Christian, aber da gibt es so ein, zwei Geschichten, die das, glaube ich, verdeutlichen. Ich weiß nicht, ob du mir erlaubst, da einmal einzutauchen.
Ja, ich erlaube dir das. Zur Not schneide ich sie einfach wieder raus, wenn sie mir nicht gefallen. Oder zu lange brauchst.
Ja, das gefällt mir. Ja, also es gab die Herausforderung für die Maite. Sie hatte Vorerfahrung, die Haie zu taggen. Aber es ist natürlich, wenn man das erste Mal für sein eigenes Projekt macht, auch ein großer Druck. Also für einen selber, die Haie zu finden, die Haie dann zu fangen, die mit Sendern auszustatten. Und das Ökosystem Ozean kann sich halt ständig wechseln. Und sie war mit ihrem Team für einige Tage rausgefahren in einer anderen Region, also 100 Kilometer weiter östlich von uns. Und der Ozean hat da einfach sie nicht belohnt und mit schlechtem Wetter verflucht. Und die Konditionen haben es einfach nicht erlaubt, dass sie gut Haie finden konnte. Und dann hat sie mich eines Tages gefragt und hat gesagt, wie war es bei euch? Und dann musste ich wirklich schlechten Gewissens dann halt sagen, ja, wir haben zwei Blauhaie gehabt, zwei Makrohaie. Und by the way, der eine war 2,5 Meter lang und wir haben eine Paarung von einem Blauhaie fotografiert. So. Heute kann die Maite darüber lachen, aber ich glaube, dass sie in dem Moment so ein bisschen den Papp auch auf hatte. Und dann hat sie mir geschrieben und gesagt, wie finde ich die? Kannst du uns noch ein paar Tipps geben? Und da bin ich immer ein offenes Buch, weil ich finde dieses Gerangel unter Wissenschaftlern oder auch unter Wasserkameramännern, dass jeder immer seine Geheimnisse für sich behält und so weiter, auch ein bisschen affig, weil, hey, es geht doch darum, Haie zu schützen, Haie zu studieren, also lass uns doch kooperieren und let's go. Und da muss ich wirklich auch unser Expeditionsteam loben. Die haben dann an dem Tag gesagt, Lukas, okay, wenn du morgen rausfahren willst und Maite bei der Forschung helfen willst, das ist kein Problem, wir halten hier die Stellung. Alle Expeditionsteilnehmer haben gesagt, das ist doch super cool, fahr los. Und dann bin ich abends um 23 Uhr nach Ontaribia gefahren, in unserem kleinen Mietwagen, hatte 150 Kilo Thunfisch und alles mögliche an Chumming-Equipment im Auto.
Also Chumming ist das Anfüttern, also diese Geruchsproben ins Wasser zu geben, ja.
Genau, also man kann sich vorstellen, dass in so einem kleinen Polo-Mietwagen dieses ganze Equipment zu haben und 150 Thunfisch, der bei den Raumtemperaturen natürlich anfängt zu riechen, auch den einen oder anderen Würgereflex, selbst bei mir als Haiforscher, hervorgerufen haben. Ich bin dann nachts um 1 Uhr dort angekommen in Ontaribia, in so einem kleinen Hafengelände und hatte 2,5 Stunden zu schlafen. Ich war wirklich an der Belastungsgrenze. Konnte aber nicht richtig schlafen, weil mir immer es hochgekommen ist, wenn ich dann den Thunfisch eingeatmet habe. Um 3.30 Uhr stand dann ein motiviertes, aber teilweise auch skeptisches spanisches Tagging-Team vor mir. Maite, ihr Kollege Martin und Dede, sehr, sehr motivierte, talentierte Forscher und ein Skipper namens John. John ist der Lokalmatador von Ontaribia, so ein typischer, stabiler, spanischer Fischer, cool, cappy backwards, und dann sind wir rausgefahren. Und Maite hatte mich vorher gefragt, wie finde ich die Makrohaie, und dann habe ich natürlich ein bisschen große Klapper gehabt und habe gesagt, wenn du mich mitnimmst auf dem Boot, dann findest du die Haie. So, und dann musste ich natürlich auch irgendwo abliefern, ne? Und
war dann aber schon ein ganz schöner Gamble, wenn man bedenkt, dass du selbst ja auch schon einige Ausfahrten hattest, bei denen du keine Haie gefunden hast.
Auf jeden Fall. Ich glaube aber, dass wir Menschen irgendwann wenn man viel Zeit in der Natur verbracht hat, das ist auch ähnlich wie beim Sport. Also ich würde das mal vergleichen mit einem Förster zum Beispiel. Wenn der durch einen Wald geht und er hat 20 Jahre im Wald verbracht, dann muss der nicht bewusst sich fragen, sehe ich heute ein Reh oder was machen die kleinen Walnusssetzlinge, die wir letztes Jahr ausgesetzt haben, sondern der hat das manchmal im Bauchgefühl. Weil das Gehirn so viele Muster aus der Vergangenheit schon erkannt hat, dass im Unterbewusstsein irgendeine Information aufgenommen wird, die einem berechtigterweise auch optimistisch stimmt.
Okay.
Und ich hatte das Bauchgefühl, der Ozean meint es gerade gut, und wir hatten ja ein paar Tage zuvor auch wirklich gute Konditionen. Aber das Team war natürlich äußerst skeptisch, weil hier taucht ein Deutscher auf, der nachts mit einem Mietwagen und 150 Kilo Thunfisch auftaucht und die um 3.30 Uhr morgens rausklingelt und sagt, ihr müsst jetzt da aufstehen. Long story short, wir sind rausgefahren. Wir sind 20 Kilometer vor der Küste gewesen, wirklich offener Ozean. Und ich habe mir einen Unterseeberg rausgesucht, der von 1200 Meter Tiefe auf 700 Meter Tiefe hochkam. Und das sind so Regionen, wo viel Produktivität ist, viel Tintenfische, viel Fischleben. Und das ist natürlich sehr interessant für die Makrohaie, die im offenen Ozean diese Strömungskanten und diese Gewässer nutzen zum Jagen. Und dann haben wir beim Rausfahren, beim Sonnenaufgang angefangen, dann bei der Fahrt Fischblut reinzutun, weil natürlich je mehr Distanz ich den Lockstoff verbreiten kann, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Hai sehe. Also stehe ich da mit meinem Poncho, mit Fischeingeweiden übersät und lock die Haie an. Und das Ganze dauert natürlich, ne? Also das ist nicht so halbe Stunde und zack Haie, sondern wir waren bis morgens um 7.30 Uhr, also wirklich 3-4 Stunden beschäftigt, bis wir dann angehalten haben. Und ja, das Team war ein bisschen ermüdet. Ich war auch wirklich schon sehr müde. Und das Wasser glitzerte, war sehr, sehr flach. Und es saßen so 3-4 Vögel in dieser ölartigen Spur, die halt mit der Strömung dann getragen wird. Also das Fett von dem Thunfischfleisch und den Thunfischresten führt zu so einer leicht öligen Spur, die dann so im Sonnenaufgang schimmerte. Und die Maite kam zu mir und ich habe natürlich den Druck auch im Nacken ein bisschen gespürt. Die Frau hat mir schon so ein bisschen den Nacken runtergeatmet und fragte dann, glaube ich, auch so ein bisschen berechtigt und skeptisch, wo sind denn jetzt die Haie? Und in dem Moment, also wirklich 5 Sekunden später, bevor ich eine Antwort geben konnte, macht es Gaga und einer der Vögel ist losgeflogen, dann der zweite, dann der dritte und in dem Moment wusste ich, das habe ich schon so oft gesehen auf dem Ozean, da ist ein Hai. Und in dem Moment, wo ich sage, da ist ein Hai, bricht die Rückenflosse von einem Makohai aus dem Wasser, aus der Wasseroberfläche, wie beim der weiße Hai damals und gleitet total friedvoll an dem Boot vorbei. Und das war der erste Makohai, den Maite jemals in ihrem Leben gesehen hat. Auch der erste Makohai, den das Team selber da im Baskenland gesehen hat. Ja, dann absolutes Chaos erstmal im Boot. Der Hai ist dann auch kurz später schon, bevor wir ihn taggen konnten, dann weitergeschwommen. Und wir haben dann zusammen an dem Tag, es hat sie auch wirklich unglaublich toll gemacht und auch das Team, wirklich ganz, ganz tolle, sympathische Crew. Wir haben dann gemeinsam an dem Tag 2 Blauhaie, die ersten Blauhaie der Studie mit Satellitensendern ausstatten können. Also es sind die ersten getaggten Blauhaie aus der Biscaya und konnten dann noch 2 weitere mit anderen Sendern ausstatten. Und das war ein toller Startpunkt, ähnlich wie mit Isaias, für diese Kooperation. Ja, jetzt arbeiten wir zu dritt, das ASTI, Marco Paco und auch wir vom Ocean Collective als so eine Dreierspitze, wo jeder weiß, welche Stärken der andere hat, welche Schwächen, sodass man sich da nicht gegenseitig versucht, was wegzunehmen, sondern im Grunde genommen jeder versucht, den anderen so zum Erfolg zu verleiten, dass wir für die Tiere auch das meiste rausholen können.
Ja, und Marco Paco, das ist das Unternehmen von Isaias, nur um das noch hinzuzufügen. Jetzt genau. Erzählst du ganz viel von der Feldarbeit, die ihr da tut. Was genau ist denn das Ziel eurer Arbeit? Also wie kann diese Forschung, wie kann das Beobachten der Haie dann tatsächlich für den Schutz der Haie sorgen?
Ja, das ist eine Frage, Christian, die ich mir schon seit 15 Jahren stelle eigentlich. Betreiben wir hier Forschung der Forschung willen oder ist das Forschung, die auch zielführend dann versucht, die Haie zu schützen? Und da gibt es so ein paar Angriffsvektoren, so ein paar Anknüpfungspunkte, wo wir als Forscher wirklich glauben, dass wir da einen Unterschied machen können. Ich fange mal bei dem größten Problem für die Haie an und das ist mit Sicherheit die Überfischung. Für die Menschen, die es nicht wissen, Haie werden immer noch zu Rekordzahlen aus dem Ozean entnommen. Früher war die größte Bedrohung für die Haie die gezielte Langleinfischerei und das Finning. Mittlerweile hat sich das geändert. Also mittlerweile ist die größte Bedrohung der Beifang. Das heißt, in der Langleinfischerei, also unnachhaltige Praktiken zum Fang von Schwertfisch, Thunfisch und auch Marlin, ist das Problem, dass diese Langleinen, das sind 10 Kilometer lange Leinen teilweise mit Tausenden von Haken. Die werden mit dem Köder ausgesetzt, treiben für ein paar Tage durchs Wasser, werden wieder eingesammelt. Und in der Regel gibt es teilweise auch mehr Beifang als eigentlich gezielte Arten, die man dann fängt. Ne? Also da kann man davon ausgehen, dass wenn man hier Schwertfisch in Deutschland isst, ein Kilo oder auch so ein Steak, dass mindestens die gleiche Menge an Hai dabei draufgegangen ist, um das zu erwirtschaften. Und all diese Sachen, also diese Überfischung dieser Tiere, führt dazu, dass die Populationen einbrechen. Wie kann man dagegen angehen? Ja, wie kann man das schaffen, dass diese Fischerei eingedämmt wird? Und da gibt es ein System, das ist nicht perfekt, das ist politisch, das hat Riesenprobleme, aber es ist nach wie vor ein System, was sich lohnt, dafür zu kämpfen. Und zwar gibt es die International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas, genannt ICAT. Das ist ein internationales Gremium, ein Zusammenschluss aus verschiedenen Expertenrunden verschiedener Staaten. ICAT managt den Nord- und Südatlantik und ist primär ins Leben gerufen worden, um die Thunfische als eine wirtschaftliche Ressource zu managen. Ja, um zu gucken, dass man nicht zu viel Tuna fischt, nicht zu wenig, sodass man so eine Balance schafft aus, primär muss man wirklich sagen, maximaler nachhaltiger Gewinnschöpfung für die Fischereiindustrie. Die Problematik ist, dass Haie erst später von ICAT, und das fällt unter die Verantwortung von ICAT, bewertet wurden als eine wichtige Art, die ebenfalls gemanagt werden muss. Und in den USA klappt das schon ein bisschen besser, aber mittlerweile gibt es diese Stock Assessments auch für verschiedene Haiarten, also für den Blauhai und auch für den Makohai. Und da gab es lange Druck von NGOs, von Aktivisten, viele Daten von Forschern, die glasklar aufgewiesen haben, schon über die 2010er bis 2020 auch, dass der Makohai massiv überfischt wird, der Populationstrend sinkend ist und diese Art wirklich kurz vorm Aussterben bedroht ist. Da fragt man sich, wieso ist denn der Makohai überhaupt vom Aussterben bedroht? Und zwar brauchen Makohai sehr, sehr lange, um geschlechtsreif zu werden. Sie brauchen dann auch lange, um ihre Tiere auszutragen und tragen Tiere nicht jedes Jahr aus und gebären, sondern alle 2 Jahre. Ein Makohai braucht im Schnitt, glaube ich, 16 Jahre, um geschlechtsreif zu werden. Das heißt, wenn ich dann einen hohen Fischereidruck habe, kann ich so eine Population sehr, sehr schnell, gerade wenn ich die großen Weibchen leer fische, dezimieren. Das heißt, wissenschaftliche Daten, die uns Aufschluss geben, wo, welche Jahrklasse und Größe der Tiere sind, gerade wo die Reproduktionsorte sind, wie häufig die Tiere sich reproduzieren, wo wir die Babys finden, wo wir die adulten Tiere finden, wo wir die Paarungsgründe finden, ist unglaublich wichtig, um dann in diesen Stock Assessments entscheiden zu können, in welchen Regionen mehr und weniger gefischt werden darf und wie viel. Das ist kein perfektes System, aber es ist eines der besten Möglichkeiten, wie wir da eingreifen können.
Okay, verstehe. Also es geht wirklich darum, diese Assessments zu machen, dass man versteht, wo sind die Bestände eigentlich wie, wo sind vielleicht auch die Kinderstuben. Du hast es vorhin schon angesprochen, es sind ja da auch junge Tiere, dass man vielleicht sieht, okay, dieses Gebiet ist besonders schützenswert, damit die Orte, an denen der Nachwuchs entsteht, zumindest geschützt bleiben und man so durch eure Arbeit die Daten bekommt, die es braucht, um gute Schutzgebiete einzurichten oder gute Quoten zu setzen.
So sieht's aus. Es gibt aber über die Stock Assessments hinaus noch weitere Andockpunkte, wie man durch Forschung und in dem Fall dann auch die Expedition zum Schutz der Haie beitragen kann. Man muss sich fragen, was ist denn das langfristige Ziel? Ja, wenn zum Beispiel dieser teilweise auch politische Körper des ICATs mal für einige Jahre wieder stur ist und nicht auf die Empfehlung von Wissenschaftlern und NGOs hört. Das kann auch immer mal passieren. Dann ist eine weitere Möglichkeit, das kennen vielleicht einige von meinem Projekt aus Mosambik, Meeresschutzgebiete. Das sind mittlerweile ein sehr populäres Thema. Vor einigen Jahren als Shark Project und auch gerade die Rike von Elas Motion das promoted hat, da war das noch nicht so ganz im Kommen. International ist es aber ein sehr wichtiges Thema. Wir hoffen natürlich, dass wir durch unsere Forschung, also als Beispiel, ne, wir platzieren Sender an den Haien, um herauszufinden, wo sind die Verbreitungsgebiete, wo sind die Hotspots, wo sind die Gebiete, wo die Haie sich am meisten aufhalten. Wir platzieren zum Beispiel Unterwasserkameras, also Kamerafallen, Bruffs heißen die, die treiben durch den Ozean oder die bringen wir unter Wasser an Felsen an, um herauszufinden, wo schwimmen die Haie vorbei, Und dann können wir die Haie sogar passiv dadurch bemessen. Dann kann man sagen, im Juli sind Babyhaie hier an den und den Orten in der und der Tiefe. Und später im Sommer kommen dann große Männchen, die sind aber weiter offshore. Und hier findet man eher die Makohaie. Hier finden wir eher die Katzenhaie. Da hoffen wir natürlich, dass wenn wir 10 Jahre an so einem Ort langfristig arbeiten, wir irgendwann in der Lage sind, ein Meeresschutzgebiet zu identifizieren oder Gebiete vorschlagen zu können für Meeresschutzgebiete, wo die Tiere dann nicht nur geringer gefischt werden, sondern vielleicht sogar zeitweise für ein paar Monate in einem bestimmten Gebiet gar nicht mehr gefischt werden. So. Aber da ist natürlich die große Frage, was ist denn der Benefit oder der Anreiz für die Lokalbevölkerung, das zu unterstützen? Also wie kommt jemand wie die Freunde von Isaias, die vielleicht nicht heitauchen, oder der normale Mann, die normale Frau, die im Baskenland ist, dazu zu sagen, wir unterstützen es, Haie zu schützen. Und da kommt ihr ins Spiel. Da kommen die Menschen ins Spiel, die am Ende sich entscheiden, nicht einen Pauschalreiseurlaub zu machen, sondern zu sagen, wir kommen mit auf Expedition und unterstützen wirtschaftlich die Haie, damit die einen finanziellen Mehrwert bekommen. Denn ich kann ja auf der einen Seite die Rechnung machen, was ist ein Hai wert, wenn ich den töte und den fische. Und auf der anderen Seite kann ich eine Rechnung machen, wie viel ist dieser Hai wert, wenn er lebt. Und da sind wir natürlich jetzt gerade am Anfang. Ja, der Isaias ist jetzt seit 3-4 Jahren da unten und ist das einzige Haitauchunternehmen im Baskenland. Wir sind jetzt sozusagen der deutsche Partner, über den die unsere deutschen Teilnehmer dran teilnehmen können. Und wir hoffen natürlich, dass wir in 3, 4, 5 Jahren mit so vielen Menschen da runterfahren können, die dementsprechend auch Geld lassen in den Hotels, auf dem Campingplatz, im Restaurant. Da unterhält man sich mit den Leuten und zeigt die Fotos beim Eisstand und sagt, ey cool, das war der Makohai, den wir heute gesehen haben. Und mittlerweile spricht sich in der Region und auch bei den Fischern rum, hey, da ist doch dieser eine Typ, dieser Isaias mit diesem Skipper und diesen crazy Deutschen, die hier hinkommen, die hier ständig bei uns immer Eis essen, nachdem die in vollgepinkelten Neoprenanzügen bei uns auftauchen, nach dem Haitauchen. Ja, das spricht sich langsam rum und der Hai kommt jetzt langsam in das Bewusstsein der Leute, nicht als ein totes Tier, was auf dem Markt liegt, sondern das bringt Geld rein, das bringt wirtschaftliche Kraft und auch Arbeitsplätze rein. Und da hoffen wir natürlich langfristig, dass das so eine egoistische finanzielle Eigenmotivation bringt. Genauso wie es auf den Bahamas funktioniert hat, wie es auf den Malediven funktioniert hat, wie es Stefanie Brendel zum Beispiel von Shark Allies hat da ganz tolle auch Studien zu angefertigt, dass in Mexiko und vielen anderen Regionen der finanzielle Mehrwert das ist, was die Haie dann auch am Ende schützt. Das heißt, wir versuchen auf den 3 Ebenen das primär zu erreichen. Ob wir am Ende damit erfolgreich sind, das können wir natürlich nicht garantieren. Wir hatten natürlich große Erfolge in Mosambik damit. Aber wir zählen da so ein bisschen auf eure Unterstützung, auf deine Unterstützung, hoffen, dass da uns viele bei unterstützen, das in den nächsten Jahren zu machen.
Genau, und du hoffst auf unsere Unterstützung, auf meine Unterstützung, der kannst du dir sicher sein, denn wir haben es ja schon miteinander besprochen, ich werde dieses Jahr mitkommen ins Baskenland, um genau das auch zu erleben, um dort auch als Citizen Science Teilnehmer mit aufs Meer zu kommen, die Haie zu entdecken hoffentlich und eben zum Schutz beizutragen. Und da das bisher schon sehr toll funktioniert hat, die Community da mitzunehmen, haben wir uns überlegt, lass uns das auch hier so machen und haben uns eine Woche rausgesucht vom 24. bis zum 31. August 2024, in der wir diese Expedition speziell für die Helden der Meere Community geblockt haben. Ich werde diese Woche dabei sein, du wirst dabei sein. Einige andere Leute, die ihr auch schon kennt aus diesem Podcast, sind auch dort unten und unterstützen das Ganze. Und da sind eine Handvoll Plätze, ich glaube 8 Plätze, oder Lukas?
Genau, insgesamt haben wir 8 Plätze, aber es haben natürlich einige Helden der Meere, Teilnehmer von den Freitauchkursen sich schon einige weggeschnappt. Das heißt, wir haben noch 4 Plätze frei in der Woche. Und wenn wir die Woche vollkriegen sollten, dann haben wir natürlich auch noch Möglichkeiten für euch in anderen Wochen mitzufahren. Das heißt, vom 20.07. bis zum 31.08. sind wir denn da in mehreren Expeditionswochen aktiv. Und ihr könnt euch freuen auf ein sehr, sehr cooles Team. Ich freue mich da auch drauf. Also wir haben dabei den Lennart Vosgetter, Meeresbiologe und Haiforscher, der die Tigerhaie auf den Malediven erforscht hat, ist jetzt auch Freediving-Instructor. Dann kennt ihr ja den Schnacker, den nordischen Unterwasserkameramann Lennart Rossenfeld. Der ist medientechnisch dabei, begleitet das Ganze. Dann haben wir noch die Anna und Emily Renner, zwei ja, der besten Haitaucherinnen Europas, glaube ich, die uns als Co-Guides unterstützen. Die Anna ist Verhaltensbiologin und dann noch ganz viele andere Leute. Und der Knackpunkt ist, es gibt so viele Leute, die wollen sich engagieren. Und ich fand das immer total schade, dass ne, ich habe 10 Jahre gebraucht, um das zu lernen, wie man auf dem Ozean mit den Tieren tauchen kann. Und dann hat es noch mal eine Weile gedauert, bis ich den Naturschutz und die Ozeanforschung und die Haiforschung, ich sage jetzt mal, umfassen konnte. Und auch da habe ich nicht ausgelernt. Und was ich immer total schade fand, war, dass uns das irgendwie so vorbehalten war. Das war immer eine sehr lange Reise und das war auch immer sehr teuer. Ne? Also da mussten Leute immer so, ich habe früher 2, 3, 4 Expeditionen machen müssen und Volontariate und habe immer nur so, ja, peripher reinschauen können oder dann mal eine Präsentation bekommen, aber nicht richtig mit anpacken können. Und wir haben jetzt gesagt, wir machen das anders und deswegen werdet ihr zu Citizen Scientists, also zu Bürgerwissenschaftlern, Teil von unserem Kollektiv. Und unser Anspruch ist da, dass ihr selber zu Meeresbiologen und Haiforschern werdet. Das heißt, denkt jetzt nicht an Pauschalurlaub und ihr seht mal ein paar Haie und dann wird am Ende gechillt, sondern das ist eine echte Expedition. Das heißt, ihr lernt, wie wir Kamerafallen platzieren. Ihr lernt, wie man sicher mit den Haien taucht. Wir bilden euch von A bis Z aus als wirklich gute Freitaucher, dass ihr euch kompetent mit einem Atemzug im offenen Ozean bewegen könnt. Ihr seid dabei, wie wir die Haie studieren. Ihr könnt die teilweise selber studieren und wir geben euch sogar die Daten, die ihr mit uns auswertet. Unser Anspruch ist auch, dass wir in gezielten Seminaren mit euch mal die Tools beibringen, an die Hand geben, die auch wir benutzen. Wie lese ich eine Tiefenreliefkarte? Wie suche ich nach Haien in gewissen Temperaturen? Wie funktioniert denn wirklich Meeresschutz? Wie funktioniert denn Haiforschung? Denn wir haben einige Menschen, die uns im Kollektiv seit vielen Jahren unterstützen und ohne die ich diese ganzen Projekte gar nicht machen könnte. Und einige von diesen, wir nennen sie ja Water Monkeys, haben 2019, 2020 angefangen mit dem Haitauchen, manche jetzt sogar später. Die haben 1, 2 Expeditionen mitgemacht und ich muss dir ganz ehrlich sagen, Chris, wenn mich das ZDF anruft und sagt, in 2 Wochen fahren wir jetzt tatsächlich in 2 Wochen runter ins Baskenland, um da zu drehen, ich würde eher einen meiner Water Monkeys mitnehmen, weil ich weiß, wie die arbeiten und weil die wirklich diese Skills, die wir brauchen für diese Forschung drauf haben, als so manchen Meeresbiologen, mit dem ich studiert habe. Das heißt, wir versuchen diese Distanz, die es gab, diese Barriere zwischen Menschen, die begeistert sind und dieser Arbeit, die wir machen, halt zu da eine zu Brücke öffnen, zu schlagen, ja. Zu öffnen, genau.
Was braucht man für Vorkenntnisse? Also muss man zumindest Freitauchen schon mal gelernt haben oder was muss man drauf haben, um da dabei sein zu können?
Ja, also unsere Expeditionen in der Biskaya, die sind diesen Sommer für Anfänger ausgelegt. Das heißt, auch letztes Jahr hatten wir Menschen dabei, ganz viele sogar, die einen eintägigen Freitauchkurs vorher gemacht haben. Das ist sozusagen die Voraussetzung, dass man sich wohlfühlt beim Schnorcheln. Das bringen wir euch bei. Und dann seid ihr geeignet, mit auf die Expedition zu fahren. Man sollte gesund sein, fit. Gute Laune, Respekt vor Tieren, Respekt vor der Natur und dann wird das eine sehr, sehr gute Zeit. Und für die Leute, die mitkommen auf Expedition, ist sogar der Freediving-Kurs einen kleinen Tacken vergünstigt in den nächsten Monaten, sodass man da auch gut in einem Package mitfahren kann. Und was ich immer schätze, ist, dass diese Expedition zum einen einen besser macht im Ozean, weil wir eine Woche gemeinsam freitauchen. Das heißt, Ihr kommt eigentlich als fortgeschrittene Freitaucher aus dem Ganzen raus. Also da gibt es immer diese Gerüchte, man müsste da groß trainieren oder ein Experte sein im Haitauchen oder im Freediving. Das stimmt nicht, da kann man auch als Anfänger wirklich blutig anfangen und dann relativ viel Fortschritt machen. Wir betreuen das natürlich so, dass ihr jetzt nicht wild mit den Haien taucht, sondern wir bringen euch da die absoluten Basics sicher bei. Wir haben immer 2 Guides im Wasser, teilweise sogar 3 für eine Gruppe von 8 Leuten. Und wir sprechen, glaube ich, ein etwas jüngeres Publikum an. Wir haben mindestens immer so 60% an Frauen auch dabei, weil bei uns auch, glaube ich, ein bisschen auf ein lockeres und respektvolles Umfeld geachtet wird. Und da haben sich super viele Freundschaften draus ergeben. Also wir sehen diese Expedition zum einen, ne, dass ihr anstatt einem Urlaub auch einen finanziellen Beitrag leistet zu unserer Forschung und zu dem Schutz der Haie. Aber ich glaube, dass ihr vielleicht auch die eine oder andere Person kennenlernt, die durch diese Erfahrung auch zu einem engen Freund oder Freundin wird, mit denen man dann gemeinsam in Zukunft auf den Ozean gehen kann. Und vielleicht werdet ihr ja dadurch dann mit Chris zusammen Heldinnen der Meere, wenn ihr uns auf dem Boot begleitet.
Und für alle, die jetzt sagen, boah ey, mit Haien tauchen, das traue ich mir überhaupt noch nicht zu, gerade wenn das dann irgendwie sogar Makohaie sein können, der Cousin vom weißen Hai. Was sagst du zu Leuten, die da so ein bisschen Bedenken haben, diesen Situationen noch nicht gewachsen zu sein oder vielleicht auch Angst davor haben, größeren Haien zu begegnen?
Das ist eine super Frage. Meine Meinung hat sich da, glaube ich, nie geändert. Und zwar, man darf nie vergessen, das sind große Raubtiere. Und der Ozean ist natürlich auch ein sehr beeindruckendes Element. Das heißt, jede Person, die da Interesse hat, die führt mit mir vorher ein Vorgespräch, dann macht man erstmal einen Freitauchkurs. Und das ist natürlich mein Beruf als Guide und auch als Meeresbiologe und Haiforscher zusammen mit meinem Team zu gewährleisten, dass diese Interaktionen den höchsten Sicherheitsstandards entsprechen. Und ich glaube, dass wir damit die höchsten Sicherheitsstandards weltweit haben, mit Sicherheit die höchsten Sicherheitsstandards in Deutschland und vermutlich auch Europa. Das ist unsere erste Priorität. Und dazu gehört auch, dass man natürlich seine Komfortzone verlässt, aber immer im Rahmen des Gesunden. Und ich bin kein Fan von dieser Philosophie, die es teilweise hier gibt mittlerweile. Smash your comfort zone und man soll irgendwie Komfortzonen brutal einreißen, sondern ich glaube, dass wenn man sich auf den Ozean begibt und auch mit solchen Tieren in Kontakt tritt, man seine Komfortzone gesund erweitert. Und wir sind dafür da, die sicheren Rahmenbedingungen zu schaffen, dass selbst jemand, der ein bisschen Angst vom Ozean hat, sich aber durch so einen Kurs und auch durch ein bisschen Schwimmen gehen wohler fühlt und dann seine ersten Erfahrungen mit uns sammelt, vielleicht erst schnorchelnd und nicht direkt tauchend, ein tolles, sicheres Erlebnis hat. Bis jetzt hat es immer sehr, sehr gut funktioniert. Es gibt auch ein, zwei Leute, die fangen erstmal an, sich die Haie vom Boot aus anzugucken, bevor sie sich dann rantasten. Aber wir hatten mittlerweile auch schon Water Monkeys dabei, die vor einigen Jahren noch eine wirklich Phobie hatten vorm Wasser, also Todesangst. Und auch noch Angst vor den Haien, die dann diesen Sommer mit im Wasser waren und gemerkt haben, dass man das als einen Teil seines Lebens auch hinter sich lassen kann.
Cool. Das hört sich alles sehr, sehr spannend an. Ich freue mich riesig drauf. Ich würde mich auch freuen, wenn einige von euch da noch Lust haben, mitzumachen. Ich werde in die Shownotes einen Link reinstellen, wo ihr euch dazu nochmal alles in Ruhe durchlesen könnt, falls ihr daran Interesse habt. Und wenn ihr Fragen habt oder euch anmelden wollt, dann schickt ihr einfach eine E-Mail an Lukas oder mich. Auch die findet ihr in den Shownotes oder unter dem Link, der dort drin steht. Wir gucken jetzt noch einen ganz kleinen Abstecher in der Kategorie am Abgrund der Meere vorbei.
Am Abgrund der Meere.
Ich möchte das jetzt wirklich ganz, ganz kurz halten. Aber eine Frage drängt sich mir doch auf. Dieses Chumming, also dieses Haiefüttern. Da hatten wir auch letztens bei einem der Freitauchkurse eine Teilnehmerin, die das nachgefragt hat. Die hat gesagt, ich verstehe gar nicht so richtig, ist das jetzt eigentlich ein Problem oder nicht? Weil an manchen Stellen heißt es dann so, ja, das ist eine Katastrophe, da sollte man nicht mit den Anbietern tauchen gehen, weil die füttern ja die Haie und da gibt's ja Chumming. Und jetzt haben wir von dir eben gehört, wenn ihr da unterwegs seid und versucht, die Makos zu finden, dann habt ihr 150 Kilogramm Thunfischeingeweide dabei. Wie ist es denn jetzt nun mit dem Chumming? Ist das eine gute Idee oder lieber eher nicht?
Ja, also die 150 Kilo, die habe ich natürlich nur dabei, wenn wir eine Forschungsexpedition machen, wo wir sehr, sehr seltene Arten versuchen mit Sendern auszustatten. Und auch nur, wenn das aus nachhaltigen Quellen kommt. Wenn wir natürlich eine Tagestour machen, dann reichen da einige wenige Kilo aus. Dieses Thema ist ein Thema, was mit Nuance betrachtet werden muss. Und ich versuche die Nuance in 2-3 Minuten abzureißen, bevor du mir ein Timelimit gibst. Als allererstes muss man sich fragen, kommt der Fisch aus einer nachhaltigen Quelle? Ja, weil ich kann ja nicht sagen, ich schütze die Natur oder ich bin Meeresbiologe oder Haiforscher und setze mich für die Haie an, wenn am Ende dann die Ressource, die ich nutze, um die Haie zu studieren, aus unnachhaltigen Quellen kommt. Das würde ja gar nicht gehen. Nee. Habe ich aber erlebt. Also ich habe in Haitauchunternehmen gesehen, wie aus unnachhaltigen Quellen, aus der Langleinenfischerei, Thunfisch genommen wurde, um dann Haie anzulocken im sogenannten Ökotourismus und im Grunde genommen dadurch der Beifang von Haien erhöht wurde. Das habe ich auch damals nicht verstanden.
Völlig Banane.
Der nächste Schritt ist das, was du angesprochen hast, und zwar die Verhaltensänderungen der Haie. Das ist natürlich von Haiart zu Haiart und von Ort zu Ort unterschiedlich. Ich gebe mal zwei kurze Beispiele, die illustrieren, wieso das, wenn wir das mit Blauhaien im Atlantik dort machen, weniger ein Problem ist, als wenn ich das mit weißen Haien in Australien mache. Als Beispiel. Ich bin jetzt in Australien, da ist eine Weißhai-Aufkommen, gerade im Sommer in der Nähe der Küste. Jetzt fahre ich da raus, möchte da mit Haien tauchen und pack 150 Kilo Thunfisch ins Wasser, lock die an und lass sie nicht nur das riechen, sondern ich fütter die. Das heißt, die fressen richtig und werden satt. Dann kann ich natürlich so ein hochintelligentes Tier wie den weißen Hai, der eine längere Zeit an einem Ort bleibt, daran konditionieren, dass er Interesse hat an Booten, an Objekten, die an der Wasseroberfläche sind oder auch in einer bestimmten Region mehr Zeit verbringt. Mhm. Ja, da gibt es Studien, die das belegen können. Der Impact ist da, gar keine Frage. Es ist bis jetzt noch nicht belegt, dass es dadurch mal zu Unfällen gekommen wäre. Aber ich persönlich fände das sehr, sehr bedenklich. Allgemein Haie gezielt zu füttern, finde ich sehr, sehr problematisch. Ja. Und die andere Frage ist halt, mache ich das genau da, wo dann vielleicht Badegäste und andere von betroffen sind? Ne? Mhm. Würde ich persönlich nicht machen. Das, was wir natürlich machen, ist, wir locken die Haie einfach im Wasser an durch den Geruch. Die werden nicht gefüttert, die fressen also nicht. Und die andere Sache, die man sagen muss, ist, wir sind 10 Kilometer vor der Küste. Das heißt, die Haie werden nicht konditioniert, am Küstenufer dann den Surfern zu begegnen. Und die andere Sache ist, die Blauhaie werden im Schnitt weniger als 1% wiedergesehen. Das sind pelagische Jäger, die in dieser Wüste des Atlantiks riesige Migrationen machen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass selbst wenn ein Blauhai dort mal Futter kriegen würde, der nochmal so ein Tauchboot findet und konditioniert werden könnte, die ist gleich 0,0%. So. Trotzdem bin ich immer der Meinung, dass man da wirklich, und das ist auch gut, dass du das fragst, jeder von euch sollte beim Haitauchen immer darauf achten, nachhaltige Quellen, sichere Standards und entsprechend, dass die Haie auch nicht gefüttert werden.
Sehr gut, verstehe. Jetzt kommen wir in die letzte Kategorie, Ebbe oder Flut.
Ebbe oder Flut.
Du kennst das, kurze Entweder-Oder-Fragen und du sagst, was dir in den Sinn kommt.
Let's go.
Marco oder Blauhai?
Blauhai, weil es der coolste Hai ist, um mit Anfängern zu tauchen. Und ich könnte bis an mein Lebensende mit diesen Haien tauchen, weil ob klein, groß, Mann, Frau, die haben immer eigene Persönlichkeiten und können von einem großen dominanten Tier bis zu einem ganz kleinen, süßen Pinocchio, der mit 70 Zentimetern um einen herum schwimmt, glänzen. Also definitiv die Pinocchios.
Ab jetzt nur noch Forschung ohne Haibegegnung oder Haibegegnung ohne Forschung?
Forschung ohne Haibegegnung. Ich habe so viel Haibegegnung in meinem Leben gehabt. Das könnten dann andere machen, aber es gibt noch ein bisschen was zu erforschen.
Die Biskaya hat mich überrascht, weil
sie so vielseitig ist. Die Farben, die Landschaft von grünen Wäldern und Eukalyptuswäldern bis hin zu sandigen Stränden, tolle Surfgebiete, Steilklippen und auch unter Wasser Mondfische, Marlin, Schnabelwale, Thunfische, Haie in allen möglichen Farben. Ich habe, glaube ich, noch nie einen Ort gesehen, der so vielseitig ist.
Cool. Der größte Irrtum über die Biskaya ist?
Dass die Sicht so schlecht ist. Das Witzige ist, Biskaya kommt von Bitzkaya aus dem Baskischen. Und Bitz heißt Spucke und Kaya heißt Bucht, also die Spuckbucht. weil die Sicht tatsächlich im Küstenbereich schlechter ist als in den meisten anderen Regionen, gerade im Mittelmeer. Mhm. Aber zu den Zeiten, zu denen wir im Baskenland sind, gerade im Sommer, sind die Sichtweiten relativ gut. Und gerade im Offshore-Bereich haben wir da Sichtweiten gehabt, die mit den Azoren zu vergleichen sind.
Ja. Fokus auf Forschung oder auf Familie?
Oh, da erwischte mich gerade an einem wunden Punkt, Christian. Ja. Ich würde tatsächlich sagen, gerade Familie, weil ich mit dem, was ich gemacht habe, meiner Familie auch viel Sorgen bereitet habe. Und auch anderen Menschen in meinem Leben auch teilweise wirklich viel, viel abverlangt habe. Ne? Auf persönlicher Ebene, emotionaler Ebene, besonders meiner Mutter. Und Ich glaube, dass wir, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, auch über das Nachhaltigkeit der Leben derjenigen sprechen, die sich dafür einsetzen. Und was bringt das den Haien oder dem Ozean, wenn ich oder einer meiner Teammitglieder sich verbrennt? Und ich glaube, die Motivation, auch vermehrt in Europa zu arbeiten und auch mit unserem Unternehmen nachhaltige Strukturen zu schaffen und sich auch hier im Herzen Europas einzusetzen, ist halt auch vielleicht, um anderen jungen Meeresbiologen und Unterwasserfilmern und auch meinem Team zu ermöglichen, einige der dunklen Kapitel meines Lebens aus dem Weg zu gehen. Und vielleicht nicht das eine oder andere Mal einstecken zu müssen, dass man Familie lange nicht sieht oder vielleicht auch die eine oder andere Beziehung darunter leidet. Und deswegen würde ich jetzt gerade sagen, Familie. Aber Gott sei Dank, Digga, fährt mein Bruder mit auf Expedition und meine Partnerin auch und mein Vater auch. Meine Mutter hat mir in der Biscaya dieses Jahr vom Boot aus, als sie meinen Arbeitsplatz besucht hat, über den Kopf gekotzt und war im Delirium, weil sie absolut seekrank war und hat sich trotzdem rausgewagt. Also Gott sei Dank ist meine Familie noch mit an Bord, aber ja, hast du mich wieder erwischt.
Sehr schön. Etwas kitschige Frage zum Schluss. Wenn du ein Hai wärst, was für eine Haiart wäre das?
Oh, das ist interessant. Das ist interessant. Jetzt kann ich ja, ich wirke ja jetzt dann total arrogant, wenn ich jetzt irgendwie so einen coolen Hai nehme. Das muss ja jetzt irgendwie. Ich nehme jetzt einfach mal den Riesenhai. Ja, nicht weil ich so ein riesiger Typ bin, sondern er hat so eine spitze Nase. Ja, ich auch. Der cruist stetig, ist manchmal vielleicht auch ein bisschen verwirrt und muss rechts oder links nochmal nachrücken, in welche Richtung er jetzt gerade will. Ist aber ein Verwandter vom Weißen Hai. Das heißt, auch wenn er kein aggressiver Typ ist, schlummert in ihm dann doch ein sanftiges, mutiges Wesen. Und der kriegt zu wenig Credit. Der Riesenhai. Deswegen möchte ich den jetzt einmal hier featuren. Shoutout zum Basking Shark.
Alles klar. Lukas, dann vielen lieben Dank auch für dieses Gespräch. Ich freue mich riesig auf die Expedition, die auf uns wartet. Auch auf weitere Ocean Talks, in denen wir dann wieder zusammen moderieren. Hat mir viel Spaß gemacht, dich jetzt mal wieder vorm Mikro zu haben. Und ja, dann wünsche ich dir auch vor allem jetzt für die ganze Haiforschung in Europa alles Gute, dass du anders als die Riesenhaie da nicht immer nur rechts und links guckst und dich erst nochmal orientieren musst, sondern da zielstrebig, so wie ich dich dann auch kenne, vorankommst und dass das alles richtig gut läuft. Und wie gesagt, ich freue mich darauf, das dann gemeinsam zu erleben. Vielen Dank, Lukas.
Danke, Christian. Und an der Stelle möchte ich nochmal mich bedanken, dass du den Haien wieder eine Plattform gegeben hast und bin nach wie vor ein Riesenfan vom Podcast und möchte an der Stelle mich auch nochmal bei allen bedanken, die zu den Freitauchkursen, zu den Community-Events dazugekommen ist. Das war eine tolle Bereicherung, mal die Gesichter kennenzulernen und freue mich sehr, dass einige von euch dieses Jahr auch mit auf Expedition kommen. Und natürlich du und who knows, Christian, vielleicht haben wir dann mal ein paar Podcasts live from the boat, während du gerade von einem Hai angeknabbert wirst.
Unbedingt, ich kann kaum drauf warten. Lukas, mach's gut, mein Lieber.
Haus rein, ciao.
Das war Lukas Müller. Und eine weitere Folge, die mich für die Haie und deren Schutz begeistert hat. Und wie sehr freue ich mich, dass ich da jetzt nicht nur zuhören, sondern selbst mitmachen kann. Wie gesagt, ihr findet in den Shownotes alle Infos, die ihr braucht. Bei Interesse könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben, dann kommen wir da gerne nochmal genauer in den Kontakt und können das Ganze en Detail besprechen. Und dann freue ich mich darauf, mit euch gemeinsam auf dem Boot zu sitzen, auf die Biscaya rauszufahren, mit ganz viel Aufregung im Bauch, weil wir gleich den Haien Europas begegnen werden. Also, bei Interesse meldet euch gerne und nochmal ein riesengroßes Dankeschön an Lukas für seinen unermüdlichen Einsatz. Und dafür, dass er wirklich versucht, das nicht nur selbst zu machen, sondern andere auch mitzunehmen. Ich hoffe, diese Folge hat dir gut gefallen, hat dich inspiriert. Und falls du Lust hast auf weitere Inputs zu den Helden der Meere, dann schau doch mal auf Instagram vorbei. Unter @helden_der_meere findest du den Instagram-Account zu diesem Podcast. Dort einige Bilder und Videos, die immer zu den Folgen passen. Und alle 14 Tage, nämlich an den Montagen, wo keine neue Folge rauskommt, erscheint dort ein Quiz, wo ihr schon mal erraten könnt, wer der nächste Gast ist und alle 14 Tage eben auch schöne Preise gewinnen könnt. Oftmals sind das zum Beispiel handsignierte Bücher von den Gästen der letzten Folgen oder ähnliches. Weitere Infos findest du natürlich auch auf www.helden-der-meere.com, der Homepage von diesem Podcast. Dort sind alle Folgen hinterlegt, die es von Helden der Meere gibt. Ihr könnt in die Videos vom Ocean Talk oder von Live-Veranstaltungen reinschalten, erfahrt, wann die nächsten Live-Veranstaltungen stattfinden und bekommt natürlich eine Übersicht aller Community-Events, die noch anstehen. Dort habt ihr die Möglichkeit, nicht nur den Helden der Meere zuzuhören, sondern mit ihnen zusammen aufs Wasser zu gehen. Und ich bin auch mit dabei. Außerdem gibt es dort auch einige Infos zum Buch Ein Leben für den Ozean. Ein Buch, was aus diesem Podcast heraus entstanden ist und ebenfalls 10 Geschichten über die Helden der Meere erzählt. Also falls du Lust hast, den Helden der Meere nicht nur in diesem Podcast, sondern auch drumherum zu folgen, sind das die besten Optionen, um dies zu tun. Ich verabschiede mich jetzt und wir hören uns spätestens in 14 Tagen wieder bei der nächsten Folge von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.